hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von
Jung und
Young. Hallihallöchen.
Wir können es noch. Juhu.
Naja, werden wir mal schauen. Werden wir unter Beweis stellen jetzt hier in dieser Folge.
Ja, genau. Marco, wie geht's dir? Du siehst ein bisschen krank aus, um ehrlich zu sein.
Ja, ich schleppe irgendwie seit einem Monat ungefähr eine Infektion mit mir rum, die dann jetzt irgendwie in so einer atypischen Lungenentzündung gemündet ist. Und man hört es vielleicht ein bisschen in meiner Stimme, dass ich noch ziemlich angeschlagen bin. Das hat geschlaucht irgendwie einen Monat so ein bisschen über die Atemwege. Ja, aber was soll ich mir leid klagen, ja. Ich bin auf dem Weg der Besserung, hoffe ich, dass das Antibiotika jetzt anschlägt. Und es ist mal eine schöne Erfahrung, mal zu sehen, nicht auf Highspeed zu laufen, sondern einfach mal runterfahren zu müssen, weil der Körper es nicht mehr hergibt.
Also Lungenentzündung hatte ich auch mal fast, also nicht eine richtige, aber fast. Und deswegen weiß ich, das tut auch übel weh, ne? Also so beim Atmen und so dann.
Ja, man hustet sich halt ein Wolf, ne? Also ständig Muskelkater, weil dein Brustkorb gar nicht in der Lage ist, mit den Muskeln so hinterherzukommen, habe ich das Gefühl. Aber nun bin ich ja sowieso ein Typ, der mega austrainiert ist und deswegen Muskelkater mir nicht fremd ist.
Okay, ja, schön, dass wir mal wieder zusammen im Studio sitzen. Das war ja meine Initiative. Ich habe ja gesagt, Mensch, lass uns mal wieder eine Folge machen, weil ich dachte so, irgendwie ist Q3 gerade zu Ende gegangen. Also heute ist ja der 1. Oktober. Wir zeichnen heute auf für diese Woche. Und drittes Quartal zu Ende gegangen. Doch einige Konferenzen und Events gewesen und vor allen Dingen Q4 vor der Brust sozusagen. Und da dachte ich mir, das ist eigentlich ein guter Moment, um mal wieder Jung und Young zu machen. Außerdem hatte ich natürlich unfassbar Sehnsucht nach dir, ja.
Natürlich.
Ich wusste natürlich nicht, dass du krank bist, weil sowas verrätst du mir ja nicht. Ja.
Entsprechend. Ja, vielleicht an der Frequenz, die ich irgendwie entstanden bin, irgendwie zu leisten. Also meinem Output, da merkt man es, glaube ich, schon. Aber
ja, genau. Entsprechend habe ich gedacht, okay, er ist einfach noch so busy nach der SEO-Campix und nach dem Ganzen. Oder weiß Gott weiß, was du schon wieder alles vorhast. Deswegen habe ich auch dich in Ruhe gelassen. Aber jetzt weiß ich ja, du warst krank. Also ja, vielleicht hätte ich auch mal nachfragen sollen, nämlich als
Lehrer. Ja, du hast ja auch viel um die Ohren gehabt. Ist ja nur nicht so, dass wir den ganzen Tag irgendwie aufeinander klucken, sondern wir haben ja schon eine sehr angenehme Distanz auch manchmal.
Ja, das stimmt.
Aufeinander klucken ist ja auch ätzend.
Genau. Also ich hatte mir überlegt, du, mein Lieber, vielleicht so ganz kurz als Agenda für heute. Ich würde gerne mal mit dir reden über ChatGPT, die neue Version. Weil da, glaube ich, gibt es was zu besprechen, sozusagen. Und ich war ja jetzt beim Agency Day, ich war bei ITB, beim Softwarehersteller auf der Konferenz, ich war beim OMT und da ist mir überall unisono was aufgefallen zu der ChatGPT-Version und das würde ich eigentlich gerne mal so mit dir teilen und mit der Audience. Und dann dachte ich mir, kannst du vielleicht mal kurz ein Recap machen zu eurem Event mit den Hardcore-SEOs? Ich habe ja schon sehr, sehr viel drüber gelesen. Ja. Und ehrlich gesagt habe ich genau das gelesen, was ich auch so gedacht habe vorher. Ja, also muss geil gewesen sein. So. Ja, genau. Und dann vielleicht noch so einen kleinen Ausblick auf Q4. Was machen wir da? Wo sieht man uns? Wo bist du? Wo bin ich? Was für Events wären cool? Und so weiter. Das ist ein ganz gutes Thema, ja. Ne? Dann soll ich mal anfangen mit KI? Dann
leg doch mal los mit dem KI-Thema. Ich bin gespannt, um was es sich da dreht, was du so auf der Pfanne hast.
Ja, also es gab ja jetzt nun vor ein paar Wochen, oder ja, doch vor ein paar Wochen kann man schon sagen, ein Update von ChatGPT. Mal wieder übrigens, finde ich sehr, sehr cool, völlig unangekündigt und von allen, in Anführungszeichen, Experten nicht erwartet, kam das Update, so der Rollout, weltweit über Nacht mehr oder weniger, zumindest in Deutschland, zeitgleich mit den USA, auf dieses neue O1 Preview und O1 Mini. Und naja, zunächst habe ich mir das halt einfach auch nur angeschaut und habe es auch genutzt. Ich habe auch in meinen Speakings, die ich jetzt in der Zeit hatte, immer Screens davon gezeigt, weil ich das genutzt habe für meine Storytelling-Prompts. Ich habe ja jede Menge Storytelling-Prompts auch den Leuten beigebracht oder versucht. Dabei ist mir aufgefallen, dass dieser Mindset-Change von OpenAI so ein bisschen untergeht. Und ich finde, das ist total wichtig, dass man da mal drüber redet. Deswegen können wir ja die Ersten sein, die es machen, sozusagen. Also, ich weiß nicht, wie tief du reinblickst. Ich gebe dir einfach mal meine Perspektive. Ich finde, dass O1 ein absoluter Game-Changer ist und sehr, sehr richtungsweisend für uns, für die Zukunft, was KI angeht. Warum? Bis dato mit 3.5, 4.0 hat OpenAI ja immer versucht, das bestmögliche Large Language Modell, also um es jetzt mal ganz einfach so runterzubrechen, dass ich es verstehe, ja, so wie ich es verstanden habe, es werden sozusagen Wörter an Wörter gereiht, die möglichst plausibel sind in dem Zusammenhang. Ja. Also die bestmögliche Antwort ist sozusagen die bestmögliche Aneinanderreihung von Begriffen, Buchstaben, Worten etc. Und was OpenAI jetzt versucht mit O1, und ich finde es sehr, sehr cool, dass du da auch reinschauen kannst, und ich habe in meinen Vorträgen gemerkt, die Leute wussten das nicht. Ja, deswegen ist es vielleicht eine gute Meldung. Wenn du jetzt in O1 Preview und Mini, wo ich ehrlicherweise sagen muss, zwischen den zwei Varianten habe ich noch keine großen Unterschiede entdeckt, außer dass Mini ein bisschen schneller ist, hat vielleicht eine andere Datenbasis dahinter oder so. Aber der wesentliche Unterschied zu allen anderen Versionen von ChatGPT ist, dass das System nicht mehr nur versucht, Aneinanderreihungen von Informationen als Antwort zu liefern, sondern einen Denkvorgang nachzubilden. Da steht über deinem Ergebnis, wenn du in O1 was magst, du sagst jetzt beispielsweise, was ist die Bedeutung von Keywords in der Suchmaschinenoptimierung? Dann hast du ja oben auch die Meldung, Denkvorgang, steht ja da, Denkvorgang, ja, und dann sagt er, was er macht, und dann sagt er irgendwie nach 11 Sekunden folgendes Ergebnis. Und neben den 11 Sekunden ist so ein kleiner Pfeil. Und Tipp an die Audience, klickt da mal drauf, den übersieht man. Aber der zeigt dann den kompletten Denkmodellweg von ChatGPT. Und es ist sehr, sehr spannend nachzugucken, bei welchen Problemen er wie rangeht. Also zunächst, wenn ich ihm zum Beispiel sage, finde für einen Konferenzveranstalter in Berlin mögliche Besuchergruppen oder Zielgruppen. Ja, dann macht er erst eine Analyse im Netz, dann validiert er das, dann denkt er darüber nach, was zum Inhalt der Website passen könnte, und dann spielt er erst das Ergebnis aus. Und das kann man darüber streiten, ob das, also ich meine, Denken ist hier immer bitte in Anführungszeichen zu sehen, ja, weil er denkt ja nicht wirklich. Aber für mich ist völlig spannend und wirklich wegweisend, dass OpenAI zum ersten Mal versucht, von diesem reinen Aneinanderreihen von Begriffen wegzugehen und hinzugehen, zu simulieren, in irgendeiner Form eine logische Denkweise da reinzupacken. Mir fällt jetzt auch kein besserer Begriff ein. Aber das ist schon ein Mindset-Change, finde ich.
Ja, also ich habe es mir in meiner Krankheit auch nicht nehmen lassen, da mal reinzugucken. Wenn es diesen Pfeil nicht geben würde, den du gerade beschrieben hast, wo diese Überprüfungsläufe sichtbar werden, hätte ich gedacht, okay, die haben da einfach nur eine Schleife eingebaut, tun so, als ob sie denken. Und bringen uns natürlich so ein bisschen auf die Spur, dass sie das machen würden. Aber ich habe es jetzt von der Coding-Seite auch mal gesehen. Da fand ich es noch sehr viel interessanter. Da hatte ich mir ein paar YouTube-Videos angeguckt, hatte ja ein bisschen Zeit. Und da war schon beachtlich, dass sich mit Code eben in mehreren Dimensionen auseinandergesetzt wurde und der Code selbst hinterfragt wurde in seiner Logik. Und das war für mich sehr schlüssig. Also alles, was ich jetzt selbst so geschrieben habe, in Ableitung von, also die ersten Assoziationen waren ja so, okay, gerade Zielgruppenanalyse, Geschäftspläne, Geschäftssysteme irgendwie hinterfragen. Ja, da hat er gedacht und hat natürlich auch ein paar Sachen reflektiert. Aber tief genug war es mir dennoch nicht. Also ich gebe dir recht, es geht in eine andere Richtung. Das finde ich schon mal sehr smart. Aber hinten raus waren die Ergebnisse, glaube ich, immer noch identisch zu dem, wenn ich meinen eigenen Gehirnschmalz da reinstecke und mir dann Texte ausgeben lasse zu den Teilbereichen, die ich selbst so in meinem Kopf habe. Ja, ich glaube, wir werden nicht verhindern, dass es in die Richtung geht. Es macht die Menschen halt immer dümmer. Das ist nicht nur Befürchtung. Ich glaube, da werden wir hinlaufen. Mhm. Weil genau diese Denkvorgänge, die ich jetzt noch manuell mache, die aber wichtig sind in diesem Gesamtkontext, irgendwann die Maschine machen wird. Aber da sind ja viele Denkstufen mit bei, die gar nicht meine werden, sondern meine Handlungen entstehen ja aus Kontext. Und das weiß ich bei OpenAI überhaupt noch nicht, wo da der Kontext entsteht und wie viel Kontrolle ich denn über den Kontext noch habe. Und die andere Seite, die immer bei mir aufpoppt, ist, ich weiß nicht, ob du die Analysen gesehen hast oder auch gehört hast in anderen Podcasts, wie viel Strom diese Modelle in Datacenter jetzt irgendwie nehmen werden. Jetzt ist ja nicht mehr so, dass wir irgendwie nur von Gigawatt einfach so reden, nee, sondern da wird schon philosophiert, wie viele Atomkraftwerke neben so einem Datacenter stehen müssen, damit überhaupt der Energiehunger gestillt werden kann. Und das beängstigt mich eigentlich noch viel mehr, weil nur für ein bisschen übernommene Denkleistung wir bereit sind, so eine Eingriffe, also wir reden alle von Nachhaltigkeit, auch die Firmen, die jetzt immer CO2-neutral sein wollen. Und in Wirklichkeit ist doch der größte Beschiss. Wir berauben uns unserer Denkfähigkeit und vergrößern unser Problem, was wir global haben, maximal. Aber das hat nichts mit, also sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Das, was du beschrieben hast, ja, ist ein Gamechanger. Aber da sind so viele Parameter mit dran, wo ich denke, oh, ist das die richtige Bewegung, dass mich fast zerreißt.
Ja, bin ich bei dir. Also zum einen vielleicht, um so ein bisschen jetzt deine Antwort so nach und nach sequenziell abzuarbeiten, so LLM-mäßig. Also erstens mal ist es natürlich eine Beta. Das merkt man ja daran, dass du zum Beispiel auch keine Anhänge dran machen kannst und sowas aktuell bei der O1. Und die sagen ja selbst auch, dass das noch ein sehr frühes Lernstadium ist. Was mich fasziniert ist, also ich habe im Vorfeld der Speakings verschiedene Beispiele durchgespielt. Beispielsweise tatsächlich die Zielgruppenanalyse für verschiedene Segmente, also für Softwarehersteller und so weiter. Und habe mir dann angeguckt, wie er in Anführungszeichen bitte immer denkt. Und dann habe ich gesehen, nach meiner Logik ist das verkehrt und habe ihm das gesagt. Also ich habe gesagt, schön, dass du das so gemacht hast, aber ich hätte es andersrum gemacht. Beim nächsten Mal hat er es andersrum gemacht. Also ich glaube, dass diese Denkweise sich sehr individuell an die Menschen anpasst. Das fasziniert mich total. So. Ich bin aber komplett bei dir und dann merkt man, dass du so auch so, also dieser Purpose-Driven-Typ bist, ja. Und das finde ich auch total gut. Ich habe auch mit dem Dr. Thorsten Bayer, glaube ich, heißt er.
Genau.
Ja, genau. Am OMT gesprochen. Grüße gehen raus, genau. Er wird auch zu mir in den Podcast kommen, Behind the Story. Allerdings schaue ich ja da mehr auf die Lebensgeschichte der Menschen. Wie sind sie dahin gekommen und so weiter. Deswegen wird das nicht so unser Thema sein. Aber er hat auch wieder beeindruckende Dinge beim OMT in seinem Vortrag genannt. Und auch wieder, ich kann es jetzt nicht mehr eins zu eins faktisch korrekt wiedergeben, aber es waren schon erschreckende Sachen. So nach dem Motto, wenn alle jetzt OpenAI oder so in der Form nutzen würden, wie wir es gerade machen auf der ganzen Welt, dann so viel Energie könnten wir gar nicht produzieren, um die Rechenzentren zu betreiben. Ja, also auf der gesamten Welt so. Und solche Sachen, das erschreckt dann schon ein bisschen. Aber ich bin komplett bei deiner Perspektive, dass wir für ein bisschen Abnahme von Denkleistungen sozusagen Wahnsinnsenergiekonsumenten produzieren. Und das ist irgendwie irre. Ja? Auf der anderen Seite, und jetzt wird es ein Stück weit zu esoterisch für dich wahrscheinlich gleich, aber finde ich, das lehrt mich auch extrem Ehrfurcht vor der Schöpfung nochmal. So will ich es mal nennen. Ich weiß nicht, mir fällt gerade kein besserer Begriff ein. Aber guck mal, was wir Individuen auf der Welt, wir sind 83 Milliarden, glaube ich, oder so, was wir Individuen für Denkleistungen erbringen.
83, also mit Tieren meinst du jetzt, oder?
8,3 Milliarden, sorry.
Okay, ja.
Mathe war nie so meine Stärke. 8,3 Milliarden, 83 Millionen in Deutschland. Das werfe ich immer durcheinander. Also wir sind sehr, sehr viele. Ja. Mhm. Und jeder, würde ich jetzt mal sagen, die allermeisten denken, gut, es gibt ein paar, da bin ich mir nicht ganz sicher, aber nein, jetzt im Ernst, was wir für Energieleistung aufbringen, dadurch, dass wir uns ein bisschen irgendwas in die Kinnlade schieben und sozusagen umwandeln in eine Leistung, die Technologie wahrscheinlich aktuell auf absehbare Zeit nie bringen kann, ja, das ist schon irre. Also ich finde so die Relation zu dem Menschsein und der KI jetzt, das ist auch nochmal eine Dimension, die man beleuchten darf, aber das führt vielleicht ein Stück zu weit auch an der
Stelle. Ja, ich finde es aber irgendwie, für mich ist schon ganz wichtig und in den letzten Podcasts, die ich gemacht habe, kam das vielleicht auch immer so ein bisschen raus, dass ich schon denke, dass wir also fasziniert davon sein dürfen, aber nicht vergessen dürfen, wie einfach die Welt eigentlich gestrickt ist. Also wir reden auf der einen Seite davon, dass es dieses AI-Thema gibt und jetzt diese Verbesserungen und auf der anderen Seite haben wir den amerikanischen Wahlkampf, der in 4 Wochen ja in seine Endphase geht, wo die Botschaften ganz einfach sind. Die sind überhaupt nicht AI gestrickt, sondern die sind total klar und total fokussiert und nicht von AI gebaut, denke ich jetzt zumindest mal. Das heißt, es geht ja viel mehr in Richtung klare Botschaften, in Richtung Führung, in Richtung Authentizität. Und in Sachen AI muss es ja auch, also wir reden jetzt immer oder leben immer von dem Internet der Vergangenheit und von den Inhalten, die wir haben, die jetzt in diese Sprachmodelle eingebaut werden. Aber eigentlich müsste ja, um das richtig abbilden zu können, der Kontext von jedem einzelnen Menschen erfasst werden. Also du müsstest für dich ein Modell entwickeln können, wo zumindest mal ab dem Punkt jetzt für die Zukunft gesehen all dein Kontext gespeichert wird, der dich zu bestimmten Entscheidungen bringt. Und da ist noch nicht mal die Vergangenheit drin, dass jetzt recherchiert wird, wie du in der Vergangenheit vielleicht zumindest medial reagiert hast. Und wenn du das jetzt mal dieser 8 Milliarden oder was wir jetzt auf der Welt sind oder auf nur 7, weiß ich nicht, jetzt hochrechnest, also selbst wenn es nur die Industrienationen sind, vielleicht mit 2 oder 3 Milliarden, dann kannst du dir ausrechnen, wie viel Speicherplatz da entsteht, um diese Historie abbilden zu können. Weil das ist ja jetzt nur das Internet, also nur. Aber wenn jedes Individuum jetzt auch noch ja faktisch wie seinen eigenen Entscheidungshorizont darstellen kann, ich glaube, ja, Technik entwickelt sich und auch diese Unterscheidung zu Review, zu Mini zeigt ja, dass es da auch Modelle gibt, die kleiner gerechnet werden und die vielleicht gar nicht viel Bedarf haben. Aber ich bin eigentlich mehr, ich habe eine gewisse Faszination dafür, aber das meiste in mir schreit, okay Marco, wo ist die Gegenbewegung? Wo kommen wir wieder hin zu der Menschlichkeit? Weil ich glaube, die wird ganz stark entstehen, weil die Leute doch irgendwann merken werden, also ich weiß nicht, ob du jetzt die Präsi hier von Meta gesehen hattest, mit Mark Zuckerberg, mit der Brille. Ist ja super faszinierend, dass das alles geht und wie Social Media sich automatisieren wird durch AI. Aber geht's denn darum? Geht's darum, dass wir uns gegenseitig nur noch bescheißen und mit irgendwelchem Scam bewerfen? Oder geht's darum, Zwischenmenschlichkeit irgendwie zu fördern, weil das der Grundbestand unseres Daseins ist? Da sind wir jetzt wieder esoterisch, aber im Kern.
Ja, da sind wir wieder beim Purpose-Thema und bei Authentizität.
Viel stärker sein kann als Angebot. Also es geht ja immer darum, als Unternehmer auf Probleme Lösungen anzubieten. Und ich will halt nicht auf dieser, also nicht ausschließlich auf dieser AI-Richtung denken, sondern sehr viel Kraft darin investieren, dass ich mir Sachen überlege, die daraus entstehen können, als aus der Gegenbewegung, weil da die Probleme mit AI werden entstehen. Und die Frage ist dann, wie sind dann die Problemlöser auf der menschlichen Ebene? Und da glaube ich, sind riesige Geschäftsmodelle, die da entstehen werden können.
Ja, bin ich komplett bei dir. Und ich glaube auch, die Menschen werden sehr schnell eine Sehnsucht entwickeln. Also wir sind ja jetzt noch in diesem Klondike-Zeitalter. Ja, jetzt steckt jeder sein Claim ab, jetzt gibt es Tools ohne Ende. Jetzt werden die Nuggets rausgewaschen aus der KI-Suppe. Ja, aber ich glaube, die Menschen werden sehr schnell auch eine Übersättigung haben von den Themen. Und die werden sehr schnell eine Sehnsucht entwickeln nach Natur, sage ich einfach mal, nach Natürlichkeit. Bei Menschen und generell, ja. Also ich bin da bei dir, ich finde das auch. Ich habe zwei Sachen noch, die ich vielleicht, weil wir haben ja heute ein sehr enges Zeitkonzept aus bestimmten Gründen, ja, die wir hier nicht weiter nennen wollen.
Uns AI hätte vielleicht helfen können, ja.
Ja, genau. Aber ich möchte noch zwei Aspekte mit dran geben. Das eine, auf einem der Events, bei denen ich jetzt war, und ich sage jetzt mal bewusst nicht Ross und Reiter, auch wenn du mich vielleicht danach fragst, aber da war, habe ich jemanden kennengelernt, der mich angesprochen hat, weil ich über KI geredet habe. Und der hat mir sein Startup vorgestellt und das fand ich jetzt dann schon sehr, sehr geil, muss ich sagen. Die haben eine Methode entwickelt, um Daten zu speichern auf, Achtung, Trommelwirbel, no joke, Tesaband. Die wickeln eine Rolle Tesaband ab, also die wickeln es nicht wirklich ab, aber die nehmen sozusagen das Original Tesaband und machen mit Lichtwellen irgendwie, ich frag mich, keine Ahnung, die Experten draußen aus der Technik, die werden das wissen. Also mit Licht auf jeden Fall können die Signale auf das Band brennen, so habe ich das verstanden, oder kodieren. Und dann passen auf eine normale, größere, also es gibt ja diese ganz kleinen Rollen und die etwas größeren fürs Büro, passen Schlagpitot 60 Terabyte oder sowas an Daten auf eine Tesarolle, ja. Fand ich irgendwie, ich weiß nicht, ob das wirklich bahnbrechend ist und ob das Startup sich durchsetzen wird, aber ich fand das total geil. So im Hinblick auf das, was du jetzt sagtest, zu wie viel Speicherplatz wir brauchen und so weiter, ne? Und vor allen Dingen, die Speicherung der Daten erfolgt völlig ohne Energie. Ne? Also du kannst die wieder abrufen.
Ich finde auch viel bemerkenswerter, dass du, also diese Relation ja zwischen Massen an Daten und dieser Einfachheit, dieser Aussage, dass du Tesa gesagt hast, finde ich unglaublich spannend jetzt schon wieder, weil das ist ja im Endeffekt ein Klebeband. Also das jetzt dem Marken so zu schreiben, ist so irgendwie wie die Haushaltsrollen hier Ceva oder so. Also da trifft jetzt so Markenbildung und die Magie von Marken auf jetzt dieses Massending. Und das fand ich jetzt schon immer wieder spannend.
Ehrlicherweise gebe ich dir komplett recht. Ich weiß gar nicht, ob es Tesaband war. Ich habe jetzt Tesa gefeatured.
Genau, aber alle Assoziationen ist doch mega. Genau. Und ich glaube, es geht so viel mehr darum, jetzt diesen Tesa-Moment zu kreieren, als diese Massen unter Kontrolle zu behalten, weil wir die gar nicht handeln können. Ich habe heute gerade in LinkedIn für Glossare so einen Artikel geschrieben, wo ich nochmal gesagt habe, dass ich auch gar kein Fan davon bin,
vor langen
Excel-Listen zu sitzen und einfach zu denken, dass man den Überblick hätte. Ich kenne keinen Menschen, der einen Überblick hat, einfach weil er sich irgendwie Massen an Daten anguckt, sondern du musst dich irgendwo fokussieren. Und das so irgendwie dieser Tesa-Moment, sich auf eine Marke zu fokussieren, ist, glaube ich, stärker in der Wirkung, als sich jetzt, als zu denken, dass man als Mensch diese Massen unter Kontrolle kriegt.
Und den zweiten Aspekt, den ich dir noch sagen wollte oder dazu beitragen wollte, ist, ich war ja bei ITB, da gehen auch meine Props bewusst raus, weil die Leute buchen mich, glaube ich, seit 5 Jahren oder so bin ich da Keynote-Speaker. Und das ist immer wieder geil, weil das ist ein Hardcore-B2B-Business. Da geht es um Produktinformationsmanagement. Und da sind Riesenfirmen, die irgendwie 160.000 Produkte im Katalog haben, ja, und solche Sachen. Und was mich da sehr, sehr fasziniert hat, und das sage ich wirklich nicht, weil sie mich gebucht haben, sondern generell so, ist, wie tief, oder ich will es mal anders ausformulieren. Ich habe gemerkt, wie eingeschränkt mein Adlerblick ist. Ich fange meine Präsentation zu KI oft an und sage so, ich gucke mal als Adler von oben drauf. Und jetzt habe ich so gemerkt, ich bin nicht mal ein Spatz, ja, weil an der Stelle, ich bin nicht mal so hoch, wie ein Spatz fliegen kann, weil ganz ehrlich, wie tief die in ihren Systemen schon mit KI arbeiten und wie tief das schon da reingefräst ist. Ich sag dir mal ein Beispiel, ja. Du kannst da beispielsweise, also du hast in einem Produktinformationssystem logischerweise, wenn du da investierst, sehr viele Datenmengen drin. Also irgendwelche, ich sag mal 200.000 Schrauben. Nennen wir mal ein Beispiel, ja, 200.000 Schrauben. Jetzt kannst du dir sozusagen auf der Produktebene in der Maske eine Szene definieren über KI. Kannst sagen, ich hätte gern die Schrauben, eine dreht von links nach rechts, also liegt von links nach rechts, eine irgendwie parallel, was weiß ich, ja. Dahinter die Schachtel und dahinter eine Werkbank und durchs Fenster scheint die Sonne und geht unter. So, du machst dir eine Szene und wenn du die hast, dann kannst du an der Stelle sagen, okay, und das jetzt bitte für alle 200.000, aber bitte leicht variiert. Die Schrauben sollen nie ganz genau gleich liegen, sondern irgendwie einen Millimeter versetzt oder so, damit es nicht so stereotyp ist, ja. Du kannst auch sagen, Stereotyp alle gleich. So, und dann dauert das 2 Stunden und dann hast du 200.000 Produktbilder in wirklich sehr, sehr guter Qualität für Schrauben, was vorher völlig undenkbar war. Sind wir wieder bei der Datenproblematik? Ja? Musst du 200.000 Bilder erzeugen für Schrauben? Wäre die andere Perspektive. In dem Moment für mich war es sehr beeindruckend, wie tief diese Produktinformationsmanagementsysteme oder auch die Unternehmen, die da vortragen, also da referieren sehr viele Kunden über ihre Lösung, finde ich auch cool, wie tief da überall KI drin ist, hätte ich nie gedacht, ja, fand ich mega spannend. Das vielleicht so als Abschluss für meine KI-Impression von dem letzten Quartal. Also ich finde, da bewegt sich so viel auf allen Ebenen und was mir am Ende aus der Metaperspektive echt Hoffnung gibt, war dieser Tesa-Moment, wo ich mir mein erstes Gefühl war wirklich so richtig, ich war total dankbar, dass der mir das gezeigt hat. Und zwar deswegen, weil ich dachte so, okay, wir Menschen haben am Ende doch noch irgendeine Lösung. Also vielleicht sollte man auch mal einfach darauf vertrauen, dass wir irgendwie Methoden finden werden, um das alles natürlich und verträglich und ökologisch und humanistisch und demokratisch und solidarisch irgendwie lösen.
Wo ist denn in der Geschichte das Beispiel dafür, dass wir das geschafft haben? Wir tun immer so, als würden wir es lösen und in Wirklichkeit reißen wir hinter mit dem Arsch alles wieder ein. Aber wir haben es doch noch nie geschafft. Noch nie. Oder sag mir ein Beispiel, wo wir es geschafft haben.
Naja.
Ja. Ja, genau. Also Fortschritt funktioniert so, bin ich völlig bei dir. Ja. Aber dass wir damit uns nicht selbst immer weiter in die Scheiße reiten, also das liegt da auf der Hand. Alles, was wir machen werden, wir haben ja gerade von den Atomkraftwerken geredet an den Datacentern. Also wir tun so, als ob wir jetzt irgendwie was effizienter und revolutionierter machen. In Wirklichkeit machen wir es immer nur noch schlimmer. Immer.
Ja, ich finde zum Beispiel die Entwicklung, also meine Hoffnung ist, mit immer schlimmer reden wir zwar jetzt ja gerade und es gibt sicherlich 1000 Ebenen für die Perspektive. Ne? Ja, aber wir reden ja im Prinzip über Energieverbrauch. Das heißt, wir haben alles, was wir machen, produziert irgendwie Energie, also verbraucht Energie, beutet die Erde aus, wir fahren mit unseren Verbrennern Autos rum, wir ziehen die Energie aus der Erde raus und pusten Gift in die Umwelt, also völlig irre, ja.
Verbrauchen Wasser, verbrauchen Ressourcen.
Genau, alles das. Aber ich bin schon irgendwie, ich hoffe schon, dass wir in ein Zeitalter kommen, gerade auch mit den jungen Leuten jetzt, wo einfach das Prinzip irgendwie umgekehrt wird. Und man sagt, okay, wir machen Dinge, die eigentlich der Erde wieder sozusagen zugutekommen. Also wir begrünen Städte.
In welchem Teil von Kapitalismus findet die Denke statt? Da passt dieses Thema halt überhaupt gar nicht. Also Kapitalismus bedeutet immer mehr, immer mehr. Mhm. Darauf basiert der Wohlstand. Und das kann gar nicht funktionieren. Aber
immer mehr Daten auf Tesabänder. Yeah.
Ja, aber vielleicht muss man immer mehr sagen, brauchen wir diese Daten überhaupt? Also für was brauchen wir die Daten, um was zu erzeugen? Ja, mehr Verkauf, mehr Vertrieb, mehr. Geht immer nur um mehr. Und das ist die falsche Denke, um in die bessere Richtung zu kommen.
Aber also ich lasse das jetzt einfach mal so stehen, weil du denkst an unser Zeitkonzept. Ja, wir wollten eigentlich so ein bisschen über KI reden. Ich merke, wir hätten schon wieder eine Stunde voll gekriegt, allein nur mit dem Thema.
Gerade wieder zu Kraft.
Genau, wunderbar. Aber lass uns einfach mal weiter jumpen, weil ich wollte schon ganz gerne auch mal so ein bisschen die Recaps besprechen. Also von ITB, von dieser Konferenz, habe ich jetzt schon so ein bisschen was erzählt, weil ich fand es unheimlich beeindruckend, wie...
Ich würde noch mal gerne zu dieser ITB, auch wenn ich nicht da war.
Ja.
Mhm. Alleine die Möglichkeit, dass man jetzt über AI so viele Produktbilder erzeugen kann, ist super. Als Content-Mensch finde ich das klasse. Mhm. Wer aber weiß, wie Einkäufer in so großen Unternehmen funktionieren, nämlich nur nach dem Preis, da fragt man sich, okay, wozu denn diese Bilder? Die gucken sowieso nur auf den Preis, weil die Schraube ist die Schraube. Vielleicht noch die Zusammensetzung der Schraube für die Haltbarkeit und das Metall, was da verbaut wurde. Aber im Kern geht es nachher um den Preis.
Die Begründung ist tatsächlich, also erstens mal glaube ich, dass noch viel bessere Feature für die waren Dinge überall da, wo KI gezeigt wurde. Das war ja nur ein Beispiel. Es ging ja im Prinzip den gesamten Tag darüber, wie sich die Software entwickelt, welche Updates es gibt. Und da war halt KI fast immer ein Thema. Mhm. Und für die Unternehmen war natürlich das immer da, wo sie automatisieren können oder, wie soll ich sagen, systematisieren können. Also beispielsweise kannst du zu Produktgruppen, zu einzelnen Produkten auf Knopfdruck dir einen Social-Media-Post erzeugen lassen. Ja. Und das erleichtert denen die Sache schon enorm. Natürlich, also immer, ich meine, den Kontext müssen wir jetzt mal zur Seite schieben. Wird es wieder mehr Posts? Brauche ich einen Post zu jeder Schraube? Aber jetzt zum Beispiel bei den Bildern war die Begründung, und die fand ich, konnte ich nachvollziehen, dass gerade bei solchen technisch schwierigen Produkten oftmals das Detail der Abbildung wichtig ist. Also hast du jetzt 4 Torx-Dinger irgendwie so Auskerbung oder 6 oder 8. Klar kannst du das auch aus der Beschreibung lesen, du siehst es aber viel schneller. Das heißt, das ist ein Service für den Kunde, in der sich da durchfräst und sucht dann in der Kategorie, in der er ist, genau die passende Schraube und hat da 20 zur Auswahl, da guckt er einmal drüber, dann sieht das, während er sonst vergleichen muss. Also ich glaube schon, dass es da Gründe gibt, das zu tun.
Naja, also wenn man klein denkt, ist das so. Aber die großen Einkäufer, die Milliarden von Schrauben denn kaufen, da geht der Weg ja nicht über die Website, sondern da redet der Einkäufer mit dem Verkäufer und dann werden die Features besprochen, dann würde ich vielleicht eher noch denken, dass ein PDF daraus generiert in AI mehr Wirkung hat, als jetzt den Produktkatalog aufzubohren. Und man könnte ja auch die Frage stellen, wie sind denn vorher Schrauben verkauft worden irgendwie? Hatten die überhaupt eine Berechtigung, irgendwie einen Weg zum Kunden zu finden? Hat ja vorher auch geklappt. Also,
ja. Also eine Dame, ich nenne jetzt wie gesagt bewusst die Firmen nicht, weil das ja auch eine Buchung war und so weiter. Aber wirklich von einem Unternehmen, das würde ich mal behaupten, die allermeisten Menschen in Deutschland kennen, die hat dann mal das Word-Dokument gezeigt, wie beschrieben wird, wie man, was hat sie gezeigt, einen Post macht oder ein Produkt anlegt, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall die Word-Dokument-Beschreibung, wie das geht. Und das waren halt vorher 4,5 DIN A4 Seiten. Ja. Und sie sagte, damit haben wir uns rumgeschlagen tatsächlich. Und jetzt haben wir halt eine KI, die uns komplett unterstützt. Also mehr oder weniger können wir im Dialog die Produkte erfassen. Wir geben die Dokumente hoch und so weiter, ne? Also es gibt schon auf vielen Ebenen Anknüpfpunkte und ich hatte es ja gesagt, mein Fazit oder das, was mich schon fasziniert hat, ist, wie tief diese Unternehmen in ihrem Spitzensegment schon KI denken und integrieren. Was natürlich in Summe, und das gibt es ja dann auf 1000 Ebenen in Deutschland, in der Medizin, in der Physik, in der Chemie, in der Wissenschaft generell, in der produzierenden Gewerbe und so weiter. Was aber im Endeffekt natürlich echt beeindruckend war und wo man natürlich auch drüber reden muss, wie geht es dann weiter? Wer lernt dieses Thema? Und übrigens auch sehr spannend, und wir kommen irgendwie nicht weg von dem Thema, aber auch sehr spannend waren die Fragen der teilnehmenden Firmen. Die fand ich ausgesprochen gut. Also zum Beispiel war eine Wortmeldung zu so einem Thema mit KI in der Software. Wie ist denn das mit Datenschutz? Wenn ich jetzt meinen Datenschutzbeauftragten, wir haben jetzt alles glatt gezurrt und jetzt haben wir auch Barrierefreiheit nächstes Jahr und so weiter, Barrierefreiheitsgesetz etc. Wie sieht denn das dann aus, wenn ich dann meine Sachen alle in so ein LLM schiebe? Ja? Und Das fand ich eine sehr gute Frage und die Antwort fand ich auch sehr gut, weil es war nicht so, dass die sich dann einen abgestottert haben, sondern du hast gemerkt, die beschäftigen sich damit und haben gesagt, wir sind aktuell in der Testphase, ich zeig's auch gleich mal, mit einem lokalen LLM. Also wo du einen gewissen Stand runterlädst, ja, und den aber dann nur noch lokal laufen lässt, spezialisiert auf deine Themen sozusagen, ja. Und also, dass die Überlegungen in die ganzen Richtungen gehen, das fand ich schon mega beeindruckend, muss ich sagen. Und dann kam ich mit Storytelling. Ich habe mich richtig schlecht gefühlt. Ja.
Eine einfache Lösung. Bäh.
Bäh, ist ja ekelhaft. Ja, Marco, lass mal weitergehen. Erster Recap, den ich hier auf der Liste stehen habe, wäre SEO Campings. Jetzt war ich ja nicht da, aber ich habe sehr viel gelesen und alles, was ich gelesen habe, entsprach in etwa meinen Erwartungen, will ich mal sagen. Also ich habe sehr viel gelesen über Spaß. Vielen Worte wie Campings, Captain's Bar. Es fielen Worte wie sehr heimelig und wie heimkommen, ja, und es fielen Worte wie Hotel war nicht so mega und ich dachte so, ja, es ist richtig geil. Gib mal deine Perspektive.
Naja, erstmal war ein Event, was für mich unglaublich anstrengend war, weil ich halt krank war. Mhm. Da habe ich halt gemerkt, was ich die letzten 17 Jahre immer Glück hatte, dass ich während des Events eigentlich immer gesund war. Aber im Kern ist es so, dass alles, was wir jetzt gerade besprochen haben, die SEO Campings als Revival ja jetzt darauf basierte, wieder mehr Menschen zusammenzubringen, intensiver zusammenzubringen und damit genau so eine Gegenbewegung zu erzeugen zu diesem AI-Massenthema. Und ich glaube, das hat ganz gut funktioniert. Das war ein bisschen im Verkauf gar nicht so einfach, gerade bei den Leuten, die jetzt noch nie auf der SEO Campings damals waren. Weil es schon schwierig ist, Leute davon zu überzeugen, dass sie selbst eine Session machen müssen. Eins der Systeme war ja, dass jeder was machen muss, sodass alle auf Augenhöhe agieren. Und das war im Verkauf ein bisschen schwierig, aber für die 80 Leute, die da waren, war es, glaube ich, mega genial, weil es diese Augenhöhe wirklich erzeugt hat. Und mir ist auch klar geworden wieder, dass es nicht darum geht, jetzt ein Hotel zu haben, was super toll ist. Das ist auch wichtig. Keine Frage, also es ist schwierig zu tarieren, aber wenn du eine Location hast, die irgendwelche Erlebnisse generiert haben, wo Historie drin ist, wo eine bestimmte Nähe zwischen bestimmten Locations ist, also dass du die Wege, die Versammlungspunkte, dass die nicht so weit auseinander liegen, dass die Räume irgendwie schnell erreichbar sind, dass die auch irgendeine Form von Cosiness haben. Das ist unglaublich wichtig. Da geht es nicht darum, jetzt, oh, ich nehme die Messe oder ich nehme jetzt irgendwie ein Hotel, sondern das, was darin entsteht, ist eigentlich so wichtig. Und also du hast Captain's Bar gerade angeschnitten. Für manche Leute, die waren das erste Mal im Hotel am Müggelsee, die kannten das gar nicht. Für manche war das schon ein vertrauter Bereich, aber alleine die Tatsache, dass der Bereich da war und dass es so ein Cozy-Effekt in so einer Bar gibt, der jetzt abseits von so einem Riesen-Event ist, wo sich 600 Leute vielleicht in irgendeiner Location treffen. Ich glaube, der hatte schon irgendwie was Magisches. Und dann aber zu gucken, okay, wie schlecht ist jetzt ein Hotel wirklich? Sind es jetzt irgendwelche Sollbruchstellen? Würden Leute jetzt nicht mehr hinkommen, weil bestimmte Sachen da sind? Ist schon schwierig. Also viele Sachen, die wir damals angekreidet haben und die wir auch nicht gut fanden, die sind immer noch da. Also, aber andererseits ist, wenn du so Problemstellungen hast, also nenne ich es jetzt mal Problemstellung, schweißt das die Menschen, die auf so einem Event sind, auch zusammen, weil die alle irgendwie ein Thema haben und sagen, ey, bei mir, das ist ja hier auch scheiße und das ist auch scheiße. Das ist so, als wenn bei Wacken eben das total regnet und alle irgendwie im Schlamm sitzen. Das Erlebnis, was daraus generiert wird, ist mächtiger als der einzelne Moment, der vielleicht scheiße ist und schwierig ist. Aber wenn du Leute fragst, die bei Wacken waren, welches Event, von wem werden die denn erzählen? Sicherlich von denen, die ein Erlebnis erzeugt haben, was nicht 0815 war. Und ich glaube, da müssen Veranstalter auch ein bisschen hinkommen, daran zu denken, Erlebnisse zu generieren, abseits von, ich gehe zu einem Event. Also, ja, cool. Ich fand es eigentlich ganz cool und wir machen es nächstes Jahr nochmal, ob wir es in der Location machen oder in einer anderen Location. Aber die Logik des Events, glaube ich, ist eine Form im Eventgeschäft, ja.
Also aus meiner externen Sicht, glaube ich, ist die Location nicht verhandelbar, weil es war genau das, was du gesagt hast. Die Leute haben gesagt, ja, das war wieder nicht so toll und das war nicht so toll und das hat sich überhaupt nicht verändert, aber im Endeffekt war es cool, ja. Und ich glaube, das gehört so ein bisschen mit, wenn du ins Zeltlager fährst, weißt du auch, dass es hier und da mal reinregnet, ja. Und hast du trotzdem ganz besondere Erinnerungen an so ein Zeltlager nachher. Also ich glaube schon, dass ihr da sei, bleiben solltet, mal so als Tipp ja. Von einem Nicht-Event-Veranstalter. So, was ich noch gerne so Recap-mäßig mal machen würde, und ich bin ganz froh, dass wir schon ein bisschen Zeit drum haben jetzt, weil ich habe tatsächlich meine beiden Programmhefte vergessen in der Agentur. Ich war ja gestern in der Agentur, heute bin ich im Homeoffice. Und ich war bei letzte Woche beim Agency Day und bei dem OMT in Mainz.
Ja, erzähl doch mal ein bisschen.
Genau, und das waren schon wieder zwei sehr, sehr tolle, also sehr coole Events, muss ich sagen. Aus zwei Perspektiven für mich gut. Der Agency Day war wirklich spannend als Unternehmensleiter, als CEO, als ja, Gründer und so weiter. Ja, in der Verantwortung in der Agentur war wirklich ein richtig gutes Slot. Werde ich gleich nochmal drauf eingehen. Und der OMT war ja auch so. Beim OMT ist es natürlich so, dass du nicht in jedem Slot was Neues mitnimmst oder kaum. Aber ich fand sehr spannend, dass ich viele Speaker nicht kannte oder einige nicht kannte und sehr viele Perspektiven auf bereits bestehende Dinge nochmal neu gehört habe und das fand ich richtig cool. Und dann hatte ich ja selbst auch einen Slot abends und das war ja war total mindblowing für mich jetzt aus meiner Perspektive. Ich merke es auch am Feedback, das muss auch bei den Leuten gut angekommen sein, zumindest bei dem Gros der Leute. Und ja, es war einfach irre. Also ich war auch zum ersten Mal da auf der Mainstage, das ist ja schon ein Riesenraum in dieser Pyramide da und wenn der Raum dann voll ist und oben Leute sitzen und überall Leute stehen, das ist einfach geil als Speaker. Das war für mich persönlich cool, aber der Event an sich war auch richtig geil und ich habe neue, also ich hatte so das Gefühl, zum ersten Mal hatte ich echt so das Gefühl, es wächst eine komplette Generation Speaker nach, die aber alle auch schon so gut waren, dass ich mir echt gedacht habe, also Wahnsinn, wo haben die das gelernt, ja? Und das ist auch so ein Trend, den ich generell merke aktuell. Ich war ja, wie gesagt, beim OMT und der OMT hatte dieses Jahr den Speakern nicht irgendwelche Pralinen oder irgendwas geschenkt, sondern hatte vorher ein Speaker-Coaching mit Bane Katic. Grüße gehen raus. Wer wollte, konnte eine Stunde bei ihm Coaching machen, habe ich auch gemacht. Und so ist es ja jetzt auch, als kleiner Ausblick, ich bin in Salzburg dieses Jahr auch Speaker und auch da läuft ein komplettes Coaching-Programm über mehrere Wochen im Hintergrund, sodass die Speaker nicht als sehr gute Einzelspeaker da sind, sondern schon sehr abgestimmt und sehr koordiniert auch so und als Gruppe auftreten auch, was auch für die Speaker selbst doch mal irgendwie einen Mehrwert hat. Und da muss ich sagen, da merkst du halt einfach, das professionalisiert sich immer weiter. Und das war beim OMT sehr cool. Aber ich kann ja einfach mal schnell aufdröseln, welche Slots beim Agency Day mich cool mitgenommen haben.
Ja.
Also ich muss dazu sagen, ich war am Tag vorher ja Keynote-Speaker in Heidelberg und bin dann abends von Heidelberg nach Mainz gefahren, habe eingecheckt. Kurz Hallo gesagt, bin dann ins Bett, am nächsten Tag auf den Agency Day, das war schon eine ganz schöne Kultur, ja, aber ich habe es wirklich auch genossen und ich habe begonnen, also da gab es die übliche Begrüßung von Mario, der einfach, muss man dem Mario auch mal die Props schicken und ich meine, wir zwei dürfen das, wir sind ja ähnlich, der Mario ist einfach unheimlich gut in Shape, ja, Mario sieht blendend aus und er ist auch ein sehr, sehr guter Speaker, man merkt ihm an, dass er auch permanent sich weiterentwickelt mit Bane und in den Programmen. Er macht das wirklich richtig gut mittlerweile. Körpersprache, Präsenz. Er war ja schon immer ein guter Speaker. Ich glaube, Mario hatte nie Probleme, auf die Bühne zu gehen, aber er entwickelt sich eindeutig weiter. Und dann kam direkt Katharina Hoder, die hat so ein, also von ReachX, die hat mal ihre Engagement-Studie und ihre Gehaltsstudie vorgestellt. Das war natürlich auch ganz interessant, weil da ein paar Sachen genannt wurden, so Grenzen und so weiter. Und man selbst, und ich habe nachher dann mit den Kollegen gesprochen, sich natürlich auch mal ausgelotet hat. Wo liege ich denn da? Wie sieht denn das bei uns aus und so? Das war ganz cool. Ja, genau, das war sozusagen die Opening Keynote. Und dann kam direkt ein Slot, den fand ich richtig, richtig geil. Da habe ich richtig viel mitgenommen.
Aber irgendwie hast du jetzt eine Range mitgenommen von Pricing irgendwie, was wir jetzt den Leuten noch mitgeben können? Weil nur das Erlebnis von der Studie zu hören, ist ja jetzt auch nicht so die Erkenntnis für die Leute.
Jetzt. Ja, das ist aber jetzt, das muss das System aushalten, sagst du immer, weil, ganz ehrlich, ich habe mir Sachen aufgeschrieben, aber die stehen in meinem Programmheft und die Zahlen alle kann ich dir nicht mehr sagen. Ich weiß nur, dass ich immer gedacht habe, so okay, ein Junior, also die haben das Junior, Senior und Head-Off und so genannt, ne? Genau. dass wir immer so in der Range waren. Also es war jetzt, ich hatte nirgendwo das Gefühl, oh Scheiße, du zahlst zu wenig oder du zahlst zu viel. Es war auch übrigens sehr schön reflektiert, dass natürlich eine Gehaltsstudie quer durch Deutschland nie sozusagen 1:1 adaptierbar ist, weil Leben in Berlin oder Leben in München teurer ist als Leben bei mir hier auf dem Land. So. Also das war schon auch, wurde auch genannt, aber wie gesagt, ich kann dir die Zahlen nicht sagen. Es wurden dann Zahlen gesagt, also verdient von XK bis YK und jeder hat dann für sich mal so ausgelotet, wo liegen wir denn da mit der Agentur? Und dann im Nachgang, so auf dem Flurfunk mit den Kollegen, wer war denn alles dabei? Der Gerrit Sturm von Browserwerk und der Martin Witte und so die üblichen Verdächtigen in Anführungszeichen und positiv gemeint. Da hat man dann schon nochmal drüber geredet, wie sieht's denn bei euch aus und dies und das. Ne? Also, aber die Range kann ich euch tatsächlich jetzt
aber an der Stelle nicht. Aber du hast ja gerade gesagt, würde mich mal interessieren, dass Standort schon wichtig ist, aber ist Standort wichtig in Remote-Zeiten? Also ich meine, ich kann ja in München irgendwie meine Agentur haben und meine Leute sitzen alle irgendwie im Osten. Dann habe ich, oder manche eben auch im Westen. Und dadurch verschieben sich jetzt die Gehaltsgefüge auf Basis des Standortes des Mitarbeiters oder auf Basis der Standorte der Agenturen. Ist ja, gab es
also einen Ansatz? Genau, das war auch ein großes Thema, Remote oder Office generell. Und ich komme gleich noch zum Slot. Da würde ich eigentlich gerne ein bisschen mehr drüber erzählen, aber wenn ich auf die Uhr gucke, haben wir schon wieder nicht mehr die Zeit. Vielleicht machen wir das in Teil 2 dann oder so. Also da war ein Slot dabei, der mich wirklich, also komplett mitgenommen hat. Und wenn ich dir die Perspektive jetzt gleich sage, wird bei dir das Gleiche passieren, was beim lieben Thorsten Grabka, liebe Grüße an ihn, in der Agentur gestern passiert ist. Der hat erstmal den Kopf geschüttelt. So ging es allen in dem Slot. Ja? Und ich werde davon gleich erzählen. Und da auch da und in allen eigentlich war immer das Thema Remote. Wie macht ihr das jetzt? Weil es ist ja schon beim Agency Day so, dass da nur CEOs oder Teamleads sind. Und es wurde relativ offen miteinander gesprochen, muss ich sagen. Also auch wir zahlen so und so viel, wir zahlen so und so viel. Wie macht ihr das mit dem? Und so weiter. Also da waren die Visiere wirklich offen und das war cool. Aber der erste Slot, ich gebe dir gleich ein Feedback zu dem Thema Remote in dem nächsten Slot dann. Also der erste Slot war Sascha B. Müller, den ich auch sehr schätze. Generell kennst du ja auch und auch immerhin Grüße. Und da hat mich einfach der Titel angesprochen, KI-Disruption, Gefahren und Chancen für Agenturmodelle. So. Und im Endeffekt war es so, dass der Sascha gar nicht viel vorbereitet hatte und das war gar keine Kritik, sondern der Agency Day entwickelt sich ja auch immer mehr so in so ein Diskussionsforum. Ja? Also die Slots, da hat einer 10 Minuten, 15 Minuten Einleitung und den Rest diskutieren die Teilnehmer miteinander. Und das war sehr, sehr rege auch in dem Vortrag. Aber die erste Herleitung, allein die erste Herleitung von Sascha war es schon wert für mich, auf den Agency Day zu gehen, weil es nochmal eine neue Perspektive für mich war. Und zwar hat er gesagt, eigentlich muss jeder Mitarbeiter in der Agentur heute so agieren wie ein Teamlead oder morgen so agieren wie ein Teamlead heute. So will ich es mal sagen. Ja. Und warum? Weil du hast, dann hat er eine sehr schöne Folie auch gebaut, du hast deinen Mitarbeiter, der eine gewisse Fachkompetenz in irgendwas hat, bei uns sind es Mediengestalter oder Programmierer oder was auch immer, ne? Aber der hat künftig sozusagen einen Stab von KI-Agents um sich rum. Und das ist die Aufgabe für uns als Agenturchefs, die Menschen dazu enablen, mit der KI, die für sie an ihrem Arbeitsplatz richtig ist, erstmal die Auswahl gemeinsam zu treffen oder denen die Freiheit zu lassen, wie auch immer, das wurde dann diskutiert. Ja. Aber zu sagen, okay, es gibt eine Verantwortung, was ist für dich wirklich hilfreich, was hilft dir in den Prozessen, aber dass dann die Leute mit den Tools auch gemäß den Werten und den Statements und der CI und dem Corporate Wording und so weiter des Unternehmens umgehen. Und das ist eine Riesenaufgabe für die Führungsebene, wo er gerade sozusagen ein bisschen gesagt hat, ein bisschen verschlafen wir es oder wir müssen uns jetzt auf den Weg machen, unsere Leute dahingehend zu enablen. Und da entstand eine sehr, sehr schöne Diskussion, wo verschiedene Perspektiven reinkamen. Und ich fand es total spannend, dass aus meiner Perspektive ja viele von den Leads, die da saßen, sehr jung sind. Ja? Also jetzt bin ich Ende 50 und die meisten, die da saßen, waren, würde ich sagen, 35 roundabout, ja. So, und das ist natürlich nochmal eine ganz andere Generation von Unternehmern und da Perspektiven mitzunehmen war unfassbar schön und hat mir auf in vielen Richtungen auch geholfen, muss ich sagen. Ja. Also dieses Verständnis von, ich habe sozusagen ein Team von Experten, das hatte ich ja schon, aber zu sagen, jeder hat nochmal so einen Stab von KI-Agenten, die im Prinzip seine Kollegen sind, ja, um es jetzt mal ein bisschen zu übertreiben, und die er aber im Zaun haben muss und die er bedienen können muss, sollte und die wir aber auch im Blick haben dürfen, was nutzt denn welcher Mitarbeiter für Tools? Das beginnt ja damit, dass du es organisierst, ähnlich wie Software, ja. Aber heute ist es eben so, dass die ja sozusagen einen virtuellen Helfer haben. Ja? Und dann aber auch die Prozesse abzustimmen, da haben wir lange drüber diskutiert. Ich habe mich dann gemeldet und habe gesagt, seit Januar diesen Jahres schreiben wir in unsere Angebote rein, wird mit KI-Unterstützung gemacht, führte zu einer regen Diskussion, ja. Und mit allen möglichen Perspektiven war geil, wirklich. Also das war ein sehr, sehr cooler Slot, aber mit Blick auf die Zeit springe ich mal in den nächsten. Da war ich bei Dominik Weitzer, das ist ein Österreicher, skalierbare Agenturprozesse, der richtige Mix aus Tools und Technik. Und ohne dem Dominik zu nahe zu treten, der hat das übrigens super auch präsentiert, also richtig guter Speaker, aber das Thema hat mich jetzt nicht so gecatcht, weil da ging es sehr häufig um Tools. Nutzt du ein All-in-One-Tool oder hast du einen eigenen Tool-Stack von Dingen? Wie macht ihr das? Und da hat er sehr viel die Leute auch mit einbezogen. Da kam viel Feedback, aber das war dann doch sehr individuell. Also da ging es zum Beispiel drum, wie heißt dieses Tool? Da gibt es so eine Tool-Seite, .io. Habe ich jetzt tatsächlich auch vergessen, steht in meinem Heft. Da haben sie darüber diskutiert, ob die gut sind, die Tools, wenn du dann Lifetime-Value kaufst und so weiter. Ja, also ja, war ein ganz cooler Slot, aber hat mir jetzt nicht so viel gegeben. Richtig, richtig cool. Und da möchte ich am meisten Zeit mit verbringen, weil danach bin ich auch gegangen. Weil dann kam meine Partnerin, die kam dann nachmittags und dann sind wir noch ein bisschen spazieren gegangen, brauchte ich dann auch. Aber richtig geil war der Slot von 14 bis 15 Uhr von Florian Hartl. Die Firma, Grüße gehen raus an den lieben Florian. Wir haben lange nachher noch gemeinsam geredet. Munich.io GmbH heißen die. Und jetzt werfe ich einfach mal die Diskussion oder ich sag dir mal, was er gesagt hat, ja, im Zuge des Slots. Und wir können das nicht ausdiskutieren, aber ich bin mal auf deine Reaktion gespannt. Also der Titel des Slots war es, Let's Discuss Leadership, worauf es bei der Einführung einer zweiten Führungsebene ankommt. Und ich dachte so, okay, zweite Führungsebene haben wir schon, aber ich kann ja mal gucken, ob ich irgendwas falsch gemacht habe, besser machen kann oder so. Ja? Gibt es noch irgendwelche Tipps? Und eigentlich ging es in dem Vortrag letzten Endes kaum um die zweite Führungsebene, denn der Florian hat sich hingestellt und hat gesagt, ja, ich bin eigentlich so wie die Mutter, wie die Jungfrau zum Kind, bin ich eigentlich zu diesem Slot gekommen, weil ich wollte gar nicht speaken, aber ich habe was kommentiert bei Mario unter einem Post, Mario Jung, und dann hat er gesagt, du musst auf die Bühne, du musst dein Geschäftsmodell vorstellen. Und dann hat er sein Geschäftsmodell vorgestellt und das sieht so aus, die Munich.io GmbH ist 5 Jahre alt. Die Munich.io GmbH hat bedingungsloses Grundeinkommen. Das bedeutet, du kriegst einen Prozentsatz, jetzt weiß ich nicht, ob ich die Zahlen sagen soll oder nicht. Es ist natürlich doof, wenn ich sie nicht sage. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob ich dem Florian zu nahe trete, weil das war ja in diesem Agency-Kreis da. Ne? Also ich würde einfach mal keine Zahlen sagen wollen und wendet euch einfach an den Florian Hartl, wenn ihr sie wissen wollt. Aber es ist schon, ich sag mal irgendwas zwischen 1.000 und 2.000 Euro, so, um da mal so eine Grenze so einzuziehen, ist das bedingungslose Grundeinkommen. Und das bedeutet, ich sehe schon an Markus' Gesicht, sehr geil, er guckt genauso, wie ich es mir gedacht habe. Das bedeutet, das bekommen die Leute, egal ob sie kommen oder nicht, Punkt. So, jetzt kannst du erstmal durchschnaufen. Und dann haben sie keine Arbeitszeiten, es gibt keinen Urlaub in dem Unternehmen, du arbeitest oder du arbeitest nicht. Und es gibt keine Ortsbindung. Er hat zwar das dann ein bisschen eingeschränkt und hat gesagt, wir haben mittlerweile feste Team-Meetings, so einmal die Woche, wo wir erwarten oder hoffen, dass die Leute oder wünschen uns, dass die Leute kommen. Und natürlich, und er hat gesagt, ich weiß, was jetzt passiert, es werden ein Haufen Fragen kommen. Sein Hauptargument für sein Geschäftsmodell war immer, wir haben das vor 5 Jahren mit 2 Mann gegründet, 2 Florians, sein Kollege, den Namen habe ich jetzt vergessen, stand in meinem Heft, Grüße gehen aber trotzdem raus, er hat gesagt, wir waren beide Freelancer und waren total happy, trotzdem wollten wir gerne Organisation aufbauen, auch mit ökologischen Aspekten, Purpose und so weiter, ja, also sehr purpose-driven, wir wollten aber nicht auf unsere Flexibilität als Freelancer verzichten. Das bedeutet, wir wollten, wenn wir nur 2 Stunden Bock haben zu arbeiten am Tag, nur 2 Stunden arbeiten. Wenn wir mal gar keine Lust haben, gar nicht. Und wenn wir mal 12 oder 14 Stunden arbeiten wollten, wollten wir 14 Stunden arbeiten. Diese Flexibilität wollten wir für uns behalten und wollten schauen, ob es ein Team gibt, das wir aufbauen können, das das mitlebt. Und wir haben beide fest daran geglaubt, dass es nicht funktioniert. Und was ich euch nur sagen kann, ich kann alle eure Fragen verstehen, die jetzt kommen. Wie könnt ihr das organisieren? Wie kriegt ihr die Termine hin? Wie kriegt ihr die Qualität organisiert von euren Produkten? Ja? Er hat dann auch gezeigt oder erwähnt, wie die Kundenzufriedenheit ist, extrem hoch. Ja. Aber er hat gesagt, das Einzige, was ich euch als Grund nennen kann, es funktioniert. Wir wachsen seit 5 Jahren, wir sind wirtschaftlich rentabel, wir sind auf eine Wachstumsstrategie ausgelegt, wir möchten wachsen, aber wir möchten mit Menschen wachsen, die in dieses Mindset passen. Und sein Hauptpunkt, warum es funktioniert, war im Wesentlichen, dass sie vom Mindset her nur Mitarbeiter haben und bekommen und generieren, die das System genauso verstehen und eine hohe Eigenverantwortung haben. Also er hat gesagt, natürlich müssen unsere Jobs erledigt werden, natürlich müssen die Kundenprojekte abgearbeitet werden. Aber bei uns ist es tatsächlich völlig egal. Es gibt ein Teamlead und in der Regel so 3 bis 4 Mitarbeiter in diesem Staff. Und dann hat er gesagt, wenn der Teamlead nicht da ist oder einer der Mitarbeiter, dann haben die die Eigenverantwortung, die anderen so abzudaten, dass das Projekt weiterläuft. Und sagt er, das funktioniert halt einfach Bombe bei uns. Wir haben eine extrem hohe Kundenzufriedenheit. Wir wachsen, wir sind rentabel. Die Mitarbeiter bekommen auch Boni ausgezahlt und so weiter. Und vielleicht als letzten Baustein noch für deinen Gedankenkonstrukt und auch für die Menschen, die jetzt zuhören. Ich weiß, das ist jetzt natürlich echt eigentlich zu schnell. Normalerweise müssten wir 2 mit Florian mal einen Podcast machen. Das wäre spannend. Ist aber das Entlohnungsmodell so aufgebaut. Du bekommst, jetzt sagen wir mal, und das sind fiktive Zahlen, Ausrufezeichen. Angenommen, jemand bekäme 5.000 € im Monat als Gehalt, ja, dann bekommt er eben, sagen wir jetzt mal, 1.500 € als bedingungsloses Grundeinkommen. Und die anderen 3,5, die setzen sich zusammen aus den Arbeitsstunden, die er arbeitet. Also wenn er 40 Stunden, jetzt ganz einfach gerechnet, mal 4 Wochen sind 160 Stunden. Wenn er 160 Stunden in dem Monat gearbeitet hat, bekommt er 5.000 € at all. Wenn er 180 Stunden gearbeitet hat, bekommt er, was weiß ich, 5,4. Wenn er 100 Stunden gearbeitet hat, bekommt er 3,5. Also er weiß, wenn ich nicht arbeite, bekomme ich kein Geld. Wenn ich arbeite, bekomme ich Geld. Wenn ich meine Regelarbeitszeit, die ich eigentlich mal so angegeben habe, mache, bekomme ich genau das Gehalt, das ich verhandelt habe. Und das ist sozusagen das Prinzip. Und das war natürlich ein Slot, da ging es teilweise hoch her. Der Florian, muss ich sagen, meine Props an ihn, ist so ein, der ist so ein ultra entspannter Mensch, ja. Also nicht so ein alles Peace, ja. Schon sehr strukturiert. Die haben eine klare Vision. Ich gebe dir mal ein Beispiel, was mich total beeindruckt hat. Da kam jemand aus der Audience und sagte, Florian, jetzt seid ihr 20 Leute, ihr seid 2 CEOs und habt 4 Teamleads. Sind das nicht zu viele Häuptlinge und zu wenig Indianer? Und da sagt der Florian, ja, hast du im Prinzip recht, kann ich komplett verstehen. Aber bei uns ist es so, wir haben eine klare Wachstumsstrategie, wir wollen größer werden und die meisten Unternehmen machen sowas rekursiv. Die werden 50 Leute und überlegen dann, scheiße, wie ziehen wir jetzt Organisationsebenen ein, ja? Und wir möchten es eigentlich sozusagen die Strukturen vorher bauen, damit alle entspannt, gechillt und voll glücklich in diese Organisation reinkommen. Und das fand ich eine sehr gute Antwort, ja, an der Stelle. Also von daher, meine Props an OMT, an Mario, der sozusagen den Florian entdeckt hat, an den Florian, der vorne hingegangen ist, ohne Speaker zu sein, und an die Audience, die da saß. Das war ein unheimlich geiler Slot, muss ich sagen. Ja. Alleine dafür hat sich der Agency Day gelohnt. Ja, und wie gesagt, danach bin ich ja dann auch, habe ich mich verabschiedet. Es gab noch einen Slot und noch eine Abschlussdiskussion, aber die habe ich dann nicht mehr mitgenommen.
Ja, ich glaube, da geht es ja bei so einen Tagen auch wirklich um Diskussion hinterher. Da geht es gar nicht um richtig oder falsch. Und ich glaube, jedes Denkmodell hat völlig seine Berechtigung. Und am Ende des Tages müssen wir beide als Chefs oder als Unternehmer oder als Menschen selbst gucken, was wir draus machen. Für mich hören sich mittlerweile diese ganzen Modelle viel zu kompliziert an für eine Sache, die eigentlich ganz einfach ist. Entweder die Leute haben Bock zu arbeiten mit dem Produkt, was du anbietest, oder sie haben nicht Bock. Und alles, was dazwischen ist, sind Denkmodelle, die unglaublich viel Kraft kosten, die mich aber keinen Schritt weiterbringen, so eigentlich. Und also das ist nur meine Schlussfolgerung. Mhm,
na klar.
Aber ich höre mir das unglaublich gerne an, komme aber immer mehr zu der Erkenntnis, dass erstmal das Personalthema total scheiße ist und ich das eigentlich gar nicht so richtig will, zumindest nur in einem gewissen Maßstab. Und sowieso in den letzten Jahren für mich ja entstanden ist, dass Größe und die Anzahl an Personal überhaupt nichts mit erfolgreichen Unternehmen zu tun hat. Und dass diese ganzen, also ich kenne es bei großen Firmen, die auch sagen, okay, Urlaub hast du unbegrenzt eigentlich, du kannst arbeiten, wie du willst. Aber wenn du da mal reinguckst, weil du Leute kennst, die in dem System arbeiten, entstehen da Abhängigkeiten, die viel, viel stringenter und härter sind, als wenn du eine normale Firma hast, wo du meinetwegen 35 Tage Urlaubsanspruch hast oder auch ein gutes Einkommen hast. weil einfach Sachen vorausgesetzt werden durch Leute, die ein gewisses Level leben. Und du hast dann zwar unbegrenzt Urlaub, aber wage es nicht, das zu nehmen. Sondern da sind die Signale schon mega hart. Also, wie gesagt, ich glaube, im Kern geht es darum, seine eigenen Entscheidungen zu treffen. Und das bedingt aber immer, dass man sich diese Perspektiven anhört, sonst kannst du keine Entscheidung treffen.
Das fand ich auch, also weil es halt auch relativ krass war. Und ich habe ja das schöne Bild von dir mal mitgenommen, wenn du in der Mitte irgendwas erreichen willst, ein Mindchange oder auch bei mir jetzt in der Agentur, dann musst du aber beim Seilziehen außen schon ganz schön festziehen, damit sich die Mitte bewegt. Und das fand ich total schön. Und also ich muss wirklich auch sagen, an der Stelle, ohne dass das mein Anspruch war, nehme ich dem Florian das komplett ab, weil er sehr, sehr authentisch war. Du merkst ja bei Menschen einfach, ob sie dir was vormachen oder nicht. Und er hat auch ganz klar die Fails erzählt und so weiter. Also es war mega schön. Das nur mal dazu. Übrigens, off-topic von Agency Day und OMT. Ich habe sehr, sehr viel, also was heißt sehr, sehr viel, aber schon viel Feedback zum Podcast bekommen. Ich habe dir das ja schon mal erzählt, dass bei den OX Days, ich glaube vor 2 Jahren oder so, schon mal Leute mich angesprochen hatten. Dieses Mal war es tatsächlich so, dass 2 Leute auf mich zukamen. Ich fand es mega geil. 2 Leute auf mich zukommen und haben sich für Behind the Story beworben. Die kamen und sagten, jetzt zum Beispiel, ja, die Nadja kam und sagte, hier, ich habe eigentlich Lehramt studiert, aber ich wollte immer Online-Marketing machen. Und der Change von Lehramt zu Online-Marketing und wie ich jetzt hier hingekommen bin und jetzt werde ich auch bald Speaker drin und so. Wenn du Bock hast, das würde ich dir gerne mal erzählen im Behind the Story. Und ich fand es so geil. Ja, ich werde sie natürlich einladen. Und es kam noch jemand, auch ein Mann. Ich habe jetzt tatsächlich den Namen vergessen, weil ich habe so viel Feedback bekommen. Aber es kamen 2 Leute und haben sich konkret angemeldet sozusagen oder angeboten. Und das fand ich so schön. Ja, und es waren wirklich viele Leute da. Während dem Event beim OMT zum Beispiel, der Jochen Weiland, kennst du ja auch, ist ja auch ein stetiger Besucher, kam während des Events und sagt, ich habe gestern Abend deinen Podcast gehört mit der Kim. Toll und so, ne? Also, oder das und die Frage habe ich noch. Also kommen echt Leute und hören sich das an und geben dir dann Feedback. Das fand ich total schön. Und das sind solche Präsenz-Events natürlich auch immer gut, ne? Weil die dann wissen dann, okay, der Typ macht einen Podcast und dann frage ich den mal was oder so. Und das fand ich echt schön.
Ja, das ist also ein bisschen Community-Building auch, ne? Die Leute irgendwie auf dem Thema zu halten. Und dazu muss man ja nicht nur mal eine Stimme hören, sondern den Menschen auch mal selbst treffen. Das gehört, glaube ich, schon dazu.
So, dann würde ich jetzt mit Blick auf die Uhr vielleicht Folgendes vorschlagen, mein Lieber. Also es waren ja unfassbar viele gute Speaker beim OMT, tatsächlich. Es war wirklich schwer, sich für die Slots zu entscheiden. Ich war fast den ganzen Tag auf der Hauptbühne, aber wirklich wegen der Slots, die da liefen oder der Speakings. Und ich würde sagen, es sind eine Menge Leute da gewesen, die du kennst und die viele in der Audience wahrscheinlich jetzt auch kennen. Und das ist nicht despektierlich gemeint. Natürlich hat die Britta Behrens wieder abgeliefert, ja, und wenn du zu Britta auf eine...
Wer ist das? Okay, habe ich noch nie gehört.
Ja, genau, die kennst du nicht, aber die meisten kennen sie. Okay, Britta Behrens, eine LinkedIn-Expertin. Ah, und die Britta hat über Company Page erzählt und dass das Company Page Thema jetzt abgeschaltet wird bei LinkedIn, was kein Mensch verstehen kann, ja, und so weiter. Also sie hat halt unheimlich viele LinkedIn-Insights. So, sowas war cool. Oder auch meine Props, eine fantastische Speakerin. Ich finde immer, wenn ich sie sehe, und liebe Vanessa, wenn du das hörst, bitte nicht böse sein, ich finde immer, sie ist so klein und so zart und so zerbrechlich. Und ich trau ihr das so optisch irgendwie gar nicht zu. Und dann geht die auf die Bühne, die Vanessa, und rockt das Ding. Es war so, so geil von SEOcation. Grüße nach Hamburg. Die hat einfach ein Update zu SEO gegeben, so, und hat also sie hat gesagt, das war der Vortragstitel war, glaube ich, Hilfe oder ach so, wir haben das Update, wir haben das Relaunch ohne SEO gemacht, ja. Und dann hat sie gesagt, ich muss euch jetzt allen SEOs überhaupt direkt erstmal das Herz brechen. Dann hast du so eine Sichtbarkeitskurve gesehen, die auf Null ging, ja, beim Relaunch. Und dann hat sie hergeleitet, welche Maßnahmen sie gemacht haben, wie sie da rangegangen sind, als der Kunde kam, sagt, ja, wir haben unsere Seite, die, I don't know, 180.000 Aufrufe im Monat vorher hatte, die haben wir jetzt mal relaunched, aber so haben wir nicht dran gedacht, könnt ihr das schnell retten? Ja. Und da ist sie dann, den Prozess hat sie komplett durchdekliniert und das war total geil, also wirklich richtig schön. Solche Speaker waren da, aber ich will vielleicht den Fokus mal ein bisschen legen auf die, die ich nicht kannte. Also wen ich als Speaker nicht kannte, war die Nora Taubert und die hat direkt über Stolpersteine im B2B-SEO gesprochen.
Das war die Partie, oder?
Bitte?
Sie von SEOkratie?
Von SEOkratie, genau. Aber ich hatte sie noch nie gesehen als Speakerin. Und das erste Mal, als die Nora, ich werde gleich noch über die Julia Weißbach, glaube ich, sprechen, über den Bruno Löw, also es waren, oder der Professor Michael Hartmann, der beim OMT ist, oder bei ich glaube, beim OMT angestellt ist oder bei ReachX. Das waren alles Leute, die ich noch nicht gesehen hatte. Und die gehen auf die Bühne und ich habe das Gefühl, das sind Speaker, die 15 Jahre Erfahrung haben. Eloquent, auf den Punkt die Pointen, das Thema voll drin. Du merkst ja einfach, ob ein Speaker sein Thema drin hat. Ja, und die waren alle so, so gut. Also das war wirklich toll. Ja, und die Nora hat halt so typische Sachen bei Internationalisierung. Was machen die Leute dann falsch? Setzen HRF-Language-Tags falsch und so weiter. Also ist sehr speziell auf das B2B-Thema eingegangen. Und das war ziemlich cool. Also muss ich schon sagen. Schade, dass ich mein Skript nicht dabei habe. Sonst hätte ich noch ein bisschen mehr darüber referieren können. Aber Zeit haben wir eh nicht. Es gibt übrigens das als Info. Ich glaube, so viel Pitch darf sein. Es gibt alle Slots irgendwie bei AFS, bei Martin Brosi, kann man irgendwie käuflich erwerben und dann kann man alle Slots auch nochmal anschauen. Und ich glaube, das ist das wirklich das eine oder andere. Insofern würde ich jetzt einfach nur sagen, das sind die, von denen ich sagen kann, schaut euch die an, weil die waren wirklich worthy sozusagen. Dann kam die Julia Weißbach und die hatte das Thema SEO stirb langsam. Das war schon sehr geil. Und an der Stelle muss ich und möchte ich und darf ich meine Props geben an Sarah Sunderbrink, die Hauptbühne moderiert hat. Und die hat es so geil gemacht. Wir haben lange vorher telefoniert und sie hat zu jedem Vortrag hat sie Storytelling gemacht. Also bei dem B2B war das zum Beispiel so, ja, da ging eine kleine B2B-Website durch den dunklen SEO-Wald und neben kamen dann die bösen No Robots oder No Index und sowas, ja, und lauerten im Wald und blickten sie an und sowas. Also es war richtig geil. Die hat jeden Speaker so mit einer Story irgendwie angekündigt und die Sarah hat das wirklich brutal gut gemacht. Also ich würde sagen, in all meiner Speaker-Erfahrung und Konferenzerfahrung war das die beste Moderatorin, die ich bisher gehört habe. Und deswegen schreibt ihr den Namen auf, unbedingt ansprechen für die Campix. Die Sarah ist Bombe. Meine Props gehen zweimal gerne an sie raus. Ja, und die Julia hat dann sehr schön so in ihrem Vortrag so hergeleitet und jetzt immer aus meinem etwas älteren Synapsen her rausgekramt, aber die hat so Sachen rausgeholt wie TikTok, dass TikTok als Suchmaschine eigentlich total unterbewertet wird und auch kein SEO gemacht wird gezielt. Und dann hat sie aber Methoden genannt, wie man es machen könnte und wie man es machen kann und warum man es unbedingt machen sollte, hat sie auch hergeleitet. Weil halt die Technik relativ einfach noch ist, so wie SEO vor 15 Jahren, ja. Und weil der Wettbewerb gering ist, weil kaum einer TikTok optimiert, sozusagen, ne. Und das hat sie sehr, sehr valide hergeleitet. Sie hat auch über Amazon SEO gesprochen und solche Themen. Also das war schon sehr geil. Und am Ende, die Message, die bei mir hängen geblieben ist, ist einfach, dass dieses Awareness, der Awareness-Funnel, der SEO-Awareness-Funnel sich deutlich ausweitet, eben in andere Ebenen und nicht mehr nur auf Websites, aber dass Websites natürlich auch bleiben, ganz klar. Das ist nach wie vor der Core von dem SEO-Optimieren, aber es gibt eben viele andere Aspekte, die man je nach Zielgruppe und Unternehmen berücksichtigen darf. Ne? Ja, und dann, jetzt muss ich mal kurz gucken. Ach ja, sehr, sehr geil war auch Bruno Löw. Auch ein sehr cooler Speaker, auch sehr, alle sehr eloquent. Die gehen auf die Bühne, du denkst, Leute, seid ihr überhaupt nicht nervös oder was? Auf wie viel, und ich meine, ich rede nur über die Mainstage gerade, ja. Das heißt, da sitzen, ich weiß nicht, also man hat mir gesagt, bei mir wären über 300 Leute da gewesen. So ungefähr hat sich's auch angefühlt und der Raum war fast immer voll. Ja, also 200-300 Leute sind da, ja, und das ist schon echt eine starke Nummer, dann so zu performen. Und der Bruno hat erzählt, SEO entzaubert eine komplette SEO-Story oder eine komplette SEO-Strategie in 45 Minuten. Das war natürlich auch ein sehr catchy Titel, aber er ist dann tatsächlich nochmal auf die Basics eingegangen und hat sozusagen gesagt, macht mal eure Hausaufgaben und dann könnt ihr, wenn ihr das macht und die H1 und jenes und so weiter, dann habt ihr eigentlich in 45 Minuten, habe ich euch erklärt, was echt gut funktioniert. Ja? Und das kam gut rüber, ja? Muss ich schon sagen. Ja, und dann war noch ein Highlight für mich, war eben der Michael Hartmann, der nochmal ganz dezidiert in einem Slot eingegangen ist auf dieses Barrierefreiheitsding, was da nächstes Jahr auf uns zukommt, auch welche Chancen für Agenturen da drin liegen und was man alles berücksichtigen muss. Und es hat mich so ein bisschen erinnert an die Keynote von der Campix, wo es ja auch letztes Jahr, glaube ich, darum ging, wie viele Menschen in Deutschland sind eigentlich die Zielgruppe, wenn man über Barrierefreiheit spricht und so. Und er hat das mal hergeleitet und hat am Ende gesagt, eigentlich jeder Dritte hat in irgendeiner Form eine Einschränkung, die, oder sogar jeder Zweite war es, glaube ich, dem das enorm helfen würde. Ne? Also von daher, ja, das war auch ein sehr, sehr guter Slot. Wie gesagt, ich kann leider jetzt inhaltlich nicht viel mehr geben. Wir sind ja auch zeitlich schon wieder drüber. Aber Fazit für mich, Agency Day, mega, mega, mega spannend. Und OMT auch wieder unfassbar gut, weil es sind halt 600 Leute oder so da. Übrigens beide Events gut besucht. Auch der Agency Day waren deutlich mehr Leute als letztes Jahr. OMT auch sehr, sehr viele. Und ja, insofern kann ich eigentlich nur ein positives Fazit ziehen davon.
Also ich muss ja sagen, wenn ich dir so zuhöre, ist ja relativ klar, dass man, wenn man nicht da war, einfach nur zuhört. Und dann ist es relativ geschmacksneutral, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Ich glaube, die Magie liegt wirklich dahin zu gehen und diesen Moment zu haben der Identifikation, also diesen Moment der Fokussierung auch zu haben. Und dann ist eine Menge Magie bei einem selbst, weil jeder kommt aus einem anderen Kontext, jeder hat gerade andere Probleme. In einem Monat hast du, wenn der OMT meinetwegen einen Monat später wäre, hast du wieder andere Probleme. Also der Moment, in dem du da sitzt, fokussierst und dir die Themen anhörst, erst da entsteht die Magie. Das heißt, ich merke jetzt ganz deutlich, wenn du das mir jetzt so erzählst, wie nüchtern und wie sachlich das ist und ehrlicherweise auch, wie wertlos das ist, weil ich das nicht so abgleichen kann mit meinem Kontext, den ich so habe und diese ganze Emotionslage auch überhaupt nicht da ist. Deswegen, mir ist da jetzt schon wieder klar geworden, wie wichtig das ist, zu so einem Event zu gehen und da die Momente nicht nur in den Sessions zu haben, sondern auch, was du beschrieben hast, diese Zwischenmenschlichkeit in den Diskussionen nach den Panels, um einfach seine eigene Problemstellung mit dem vom Speaker abgleichen zu können, um seine Perspektive zu bekommen. Weil sonst ist, wenn du dir das anguckst, auch nur, dann kriegst du nur einen Bruchteil von dem, was eigentlich möglich ist.
Ich habe auch viele Leute gehabt, die im Nachgang gesagt haben, leider musste ich schon weg oder ich war in einem anderen Slot. Die Valerie Califé war neben mir noch so und waren gute Speaker, die parallel auch liefen und haben gesagt, ich gucke mir die Aufzeichnung an. Ich glaube auch ehrlicherweise, das wird die Aufzeichnung gerade bei meinem Thema, wo ich ja sehr mit Emotionen auch spiele, das kann ich annähernd abbilden, was die Präsenz vor Ort ist. Und es ist eindeutig in Summe ein Plädoyer für geht auf Konferenzen. Weil du nimmst so viel mit zwischen den Slots, auf den Flurgesprächen, beim Mittagessen, übrigens Catering, Organisation, bei allen drei Events, über die ich jetzt gesprochen habe, absolut tadellos. Also da gab es nichts zu meckern, da war nichts irgendwo, wo ich sage, das hätte man deutlich besser machen müssen oder können. Also das war schon echt cool. Und insofern würde ich sagen, runden wir jetzt die Aufnahme ab, indem ich nochmal kurz einen Ausblick gebe aus meiner, kannst ja deine Perspektive gerne auch dazugeben, was so in Q4 noch auf uns zukommt. Ich freue mich mega auf den SEO Day. Ich war letztes Jahr zum ersten Mal tatsächlich beim SEO Day, beim Fabian Rosbacher und ich werde dieses Jahr auch wieder da sein. Der ist, glaube ich, am 6. oder 7. November und fahre dann von da aus direkt nach München zur Verleihung der Goldenen Feder, dem Deutschen Storyteller Award. Da habe ich eine Einladung bekommen und da freue ich mich auch mega drauf, weil das ist eine komplett andere Bubble, ja, und das sind eben Storytelling-Menschen und ein ganzer Saal voll und das wird bestimmt mega. Und dann wird mein Jahresabschluss und da freue ich mich auch tatsächlich richtig, richtig drauf. Ich werde zum ersten Mal auf der OMX-Bühne stehen in Salzburg. Bin da auch von dem Aufsichtsrat oder wer das da Beirat oder wie die heißen, da gewählt worden. Ja. Beirat, glaube ich. Und freue mich total. Da gibt es ja auch ein mega Coaching im Hintergrund mit Karl Kratz und noch andere Sachen. Also das wird nochmal ein Highlight, glaube ich, auch in meiner Speaker-Karriere. Deswegen Q4 wird, glaube ich, mit Blick auf das KI-Thema, das wir eingangs besprochen haben, glaube ich, sehr, sehr spannend.
Also mein Q4 wird erfahrungsgemäß auch immer sehr aktiv, aber auf ein bisschen anderen Ebenen als bei dir. Also ich werde auch auf dem SEO-Day sein, werde da seit langer Zeit auch mal wieder eine Session machen. Freue ich mich auch drauf, weil ich ja sowieso mich wieder ein bisschen mehr in Richtung SEO bewegen will und ein bisschen vielleicht was von meiner Expertise auch nach vorne bringen will. Aber in erster Linie ist das Q4 bei mir getrieben, einfach die Planung von Kundenakquise, Vertrieb irgendwie zu organisieren, weil das immer die Zeit ist, wo die Budgets nochmal verbraucht werden müssen, wo die Jahre geplant werden und da bin ich abseits von den Events natürlich immer noch mal mega aktiv, um da einfach die Bücher voll zu machen. Und bin jetzt gar nicht so bullisch darauf, jetzt nur von Konferenz zu gehen. Weil die Wahrheit schon ist, dass nur ein gewisser Teil an Kundschaft wirklich auf den Events ist. Sondern da geht es um Fortbildung, um Know-how, um Networking. Aber um Kundschaft geht es da also aus meiner Denkwelt zumindest nicht so sehr viel. Das heißt, also eine Menge, als du jetzt erzählt hast, ging ja zum Beispiel um das Thema, wo findet denn jetzt aktuell noch Wertschöpfung statt im Bereich SEO zum Beispiel oder in dem, was du auch im ganzen Marketing machst? Wo kannst du denn gerade im Mittelstand, die noch unglaublich viel Bedarf haben, also wenn du denen mit TikTok oder mit alternativen Suchmaschinen kommst, dann verlierst du die sofort, weil die noch nicht mal ihre Hausaufgaben im Basic-Digitalisierung gemacht haben. Das ist aber so unglaublich dankbar, aber du verdienst halt in der Regel auch, weil die ein anderes Wertekonstrukt im Kopf haben, nicht so sehr viel. Oder musst dir die richtigen Leute aussuchen, im Gegensatz zu denen, die sich dann mit TikTok beschäftigen, die auch vielleicht da ihren Core drin sehen, diese Plattform in der Breite zu bespielen. Aber ich muss irgendwie einen Mittelweg finden. Also diese ganzen ganz kleinen, die KMUler, die überhaupt sich noch nicht auf den Weg gemacht haben, die ein bisschen außen vor zu lassen, aber den Mittelstand nicht zu vergessen im Vergleich zu diesen ganz großen Buden, wo natürlich alle sich auch drauf stürzen. Also und das ist jetzt eine Sache, die einfach nur im Vertrieb mündet, einfach zu sagen, okay, vielleicht nehme ich dann auch nochmal ChatGPT als Review-Version, um mir dann einfach nochmal durchdacht, genau diese Sachen nochmal ein bisschen präsentieren zu lassen, um dann aber Vertrieb zu machen. Weil am Ende des Tages geht es immer noch klassisch darum, den Hörer in die Hand zu nehmen und Leute anzurufen und sich 19 Mal eine Absage zu holen und dann den 20. zu haben, der sagt, Alter, also, dass Sie jetzt gerade angerufen haben, in der Situation, wo ich so einen Bedarf habe, ich glaube, das ist immer noch die Magie, zumindest um die Bücher voll zu bekommen. Und da ist Q4 für mich halt prädestiniert, sehr stark in die Richtung noch mich weiterzuentwickeln und zu lernen.
Hätte ich schon wieder 1000 Perspektiven zu, sprechen wir irgendwann anders, was ich dir noch mitgeben will, mein Lieber. Ja? Ich bin ja älter als du, ich darf das.
Ja.
Denk mal dran, dein Körper ist wie die Erde, ja.
So rund.
Einzigartig und wertvoll. Und bevor du deine Sales-Aktivitäten hochfährst, möchte ich, dass du richtig gesund bist, weil ein kranker Marco hilft niemandem.
Naja, also die mache ich ja jetzt auch nicht selbst, die Sales-Aktivitäten. Da geht es ja mehr um die Strategie, wie man da rangeht und so. Und das wird mich ja auch noch begleiten in den Wayne-Podcast, vielleicht bei uns jetzt auch, in Jung und Young nochmal in der Zukunft, weil ich glaube, dass die Kombination, also gibt ja ganz viele Ebenen. Gibt diese Know-how-Ebene, gibt die Umsetzungsebene, die operative Ebene für SEO oder für andere Marketingformen, aber gibt eben auch gerade in der Zeit, wo es wirtschaftlich hier in Deutschland ein bisschen hapert, eben die Vertriebsform. Du musst die Bücher halt vollkriegen und ich war jetzt nicht auf einem Agency Day, aber die Leute, die ich kenne, ich bin ja auch relativ gut vernetzt, viele davon haben halt Probleme mit Payroll und Auslastungsständen. Und wenn ich dann zum Beispiel dein Thema höre von, okay, wie es der Florian da gemacht hat, mit hier können alle arbeiten, wie sie wollen, das läuft halt sehr stark konträr zu dem Thema, wie Auslastungen da sein müssen, um rentabel zu sein in der heutigen Zeit, wo die Leute immer mehr verdienen wollen, wo aber die Kunden immer weniger bereit sind, irgendwelche Dienstleistungen auch zu bezahlen. Da ist irgendwie eine Welt dazwischen, die mega spannend ist und die ich auch nicht beantworten kann, aber die auch nicht so einfach durch ein paar Marketingfloskeln gelöst werden, glaube ich.
Aber um das Thema jetzt endgültig abzuschließen, auch über Tagessätze, über Löhne, also Gehälter, Tagessätze und Auslastungsgrenzen, Kapazitätsgrenzen wurde auch in dem Slot gesprochen. Aber das lasse ich als Cliffhanger einfach mal so stehen, damit die Leute einfach das nächste Mal selber auf die Konferenzen gehen und merken, okay, da kriegst du echt geile Insights und gute Impulse, sage ich mal.
Genau.
Alles klar, mein Lieber. Dann denke ich, sind wir durch. Schön, dass du durchgehalten hast.
Ja, die Stimme ist langsam weg, aber geht langsam wieder. Ich habe so das Gefühl, die Kraft kommt zurück. Und wenn sie zurückkommt, dann zieht euch warm an, dann ist wieder so.
Alles klar. Mach's gut.
Alles klar.
Bis bald. Ciao.